Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind in dieser Woche genauso wie in der vergangenen Woche Michaela Tix und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Und noch eine Parallele zur letzten Woche haben wir. Wir zeichnen heute natürlich auch am Donnerstag wieder auf. Morgen ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Den wollen wir nicht mit Arbeit verbringen, sondern mit Freizeit. Deshalb zeichnen wir schon am Donnerstag auf und es war eine kurze Woche, die aber trotzdem ziemlich geschäftig war, vor allem auch gerade in Berlin. Es hat sich einiges getan bei verschiedenen energierelevanten Gesetzgebungsprozessen. Und Carsten, wir zwei beide haben das ein bisschen vorbereitet. Wir wollen zum Einstieg mal einen Überblick geben, was ist eigentlich gerade bei verschiedenen Gesetzen der aktuelle Stand. Und lass uns vielleicht mal da einsteigen, wo das Gesetzgebungsverfahren schon ein bisschen weiter ist als bei den anderen, nämlich beim Bundesbedarfsplangesetz. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr, denn es geht darum, dass wir künftig auf großen Stromautobahnen wieder Freileitungen bauen sollen.
Richtig, darum geht's. Die Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes ist jetzt durchs Kabinett gegangen, beschlossen worden. Du hast gesagt, die neuen Stromautobahnen sollen künftig wieder als Freileitungen gebaut werden. Der Erdkabelvorrang, der entfällt sozusagen. Für den Ausbau des Übertragungsnetzes werden 45 weitere Netzausbauvorhaben in den Bundesbedarfsplan aufgenommen. Und ja, nicht ganz unumstritten das Ganze. Da gibt es Bundesländer, die das gar nicht so dolle finden, Schleswig-Holstein, Niedersachsen zum Beispiel. Argument ist so ein bisschen die Akzeptanz bei Kommunen, Landwirtschaft, Anwohnergesellschaft im Allgemeinen. Warnung vor Blockaden, Verzögerungen beim Netzausbau, auch vor möglichen Folgekosten durch Konflikte. Das erinnert so ein bisschen an die Position, die früher Bayern innehatte. Wir erinnern uns, es war 2015 Horst Seehofer, der den Erdkabelvorrang in die Bundespolitik getragen hat. Und 2024 hat dann Markus Söder hier einen Kurswechsel hingelegt und Begründung ist natürlich Kostensenkung, Entlastung bei den Netzentgelten und entsprechend dieser Kostenargumentation ist es eben jetzt auch so ausgestaltet worden. Es hat allerdings noch ein paar Änderungen zuletzt gegeben im Kabinett. Da hat man nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen entschärft und Ausnahmen vom Freileitungsvorrang, den wir ja jetzt haben, quasi reingenommen, etwa aus technischen Gründen oder wenn Erdkabel einfach kosteneffizienter sind. Also auch da ist das Ganze noch etwas offen.
Tatsächlich ja eigentlich ein kurioser Vorgang, weil damals gab es ja dann die Entscheidung, Erdkabeln Vorrang zu gewähren, war ja genau mit dem Thema Akzeptanz begründet. Erdkabel sind weniger sichtbar, dadurch schaffen wir mehr Akzeptanz. Jetzt haben wir gelernt, okay, Erdkabel sind aber auch ganz schön teuer und das geht auch zulasten der Akzeptanz. Deshalb geht jetzt alles wieder retour. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren mal bei einer Veranstaltung bayerischer Freileitungsgegner war und ich habe eigentlich genau den Punkt damals schon so ein bisschen eingeworfen, die Frage der Kosten. Und da wurde ich als Journalist ganz schön angegangen. War eine besondere Situation. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, also künftig wieder alles auf Freileitungen und der Weg ist damit zumindest im Bundeskabinett geebnet. Und ja, noch nicht ganz so weit ist das nächste Gesetzgebungsverfahren, auf das wir gucken wollen, nämlich auf das neue Strom-VKG. Wir müssen uns immer noch an den Namen gewöhnen. Letztendlich geht es um das Gesetz, das die Kraftwerkstrategie und den folgenden Kapazitätsmarkt auf den Weg bringen soll. Dieses Gesetz ist jetzt seit Mittwoch in der Verbändeanhörung. Wir haben in der letzten Folge schon einigermaßen ausführlich darüber gesprochen. Es geht im Kern in den ersten Schritten um die Ausschreibung von Gaskraftwerken und dann auch in einem zweiten Schritt von Gaskraftwerken oder Batteriespeichern. Das Ganze soll dann münden in einen technologieoffenen Kapazitätsmarkt ab den Jahren 2027 und 2029. Jetzt hat der Gesetzentwurf nochmal drei neue Seiten dazu gewonnen. 197 statt 194, nicht wirklich viel. Steht da was Relevantes drin, Carsten?
Es sind eher so Nachschärfungen, würde ich mal sagen, die dort noch im Vergleich zum ersten Entwurf stattgefunden haben. Also man hat bei den sogenannten Pönalisierungsregeln nochmal konkretisiert. Also diese Pönalen müssen erfolgreiche Bieter zahlen, wenn sie bezuschlagte Projekte nicht fristgerecht realisieren. Und diese Höhe der Pönalen, die wurde etwas reduziert, damit auch kleinere kommunale Akteure mitbieten können. Was auch noch Erwähnung gefunden hat, sind die Gasmotoren. Die waren vorher da, sind da ein bisschen untergegangen. Das ist gegebenenfalls auch für Stadtwerke interessant. Und man hat den sogenannten Derating-Faktor für die Technologien in den Kraftwerksausschreibungen ergänzt.
Ja, das klingt spannend. Kannst du uns ganz kurz erläutern, was dahinter steht?
Ja, ich versuch's. Also dieser Derating-Faktor, der gibt an, wie viel Prozent der Nennleistungen statistisch gesehen bei einer Dunkelflaute zur Verfügung stehen. Also es ist ein Versorgungssicherheitsding, orientiert sich auch am Versorgungssicherheitsmonitoring der Bundesnetzagentur. Also Gaskraftwerke haben einen relativ hohen Derating-Faktor und Batteriespeicher zunächst nicht. Wie gesagt, es geht um die Versorgungssicherheit an der Stelle. Und da hat man jetzt nochmal ein bisschen nachgeschärft. Noch offen ist allerdings ein interessanter Punkt, nämlich die Höchstwerte für Gebote bei den Ausschreibungen. Da gibt es noch keine Zahlen. Und ja, die Länder und Verbände haben jetzt Zeit bis zum 5. Mai, ihren Senf dazu zu geben. Und dann geht es im parlamentarischen Verfahren weiter.
Es ist natürlich ein spannender Punkt, dass eigentlich gerade die zentralen Zahlen dann eben noch nicht enthalten sind, nämlich die maximal zulässigen Höchstgebote. Daraus könnte man ja mal ableiten bei den ausgeschriebenen Kapazitätsmengen, ja, welche Kosten dann da am Ende dabei auch rumkommen.
Genau.
Das können wir noch nicht. Trotzdem findet die Verbändeanhörung statt. Ich bin gespannt, welches Feedback da kommt. Also da ist auf jeden Fall noch eine Lücke. Eine Lücke geschlossen, zumindest ein Stück weit werden soll jetzt bei den Änderungen der kommunalen Wärmeplanung. Da gibt es nochmal eine Anpassung des Wärmeplanungsgesetzes. Ist ebenfalls in der Verbändeanhörung, also quasi noch ist das Gesetzeswerk in der Genese. Da geht es vor allem um das vereinfachte Verfahren für kleinere Kommunen. Das wird jetzt ausgeweitet. Bisher galt ein vereinfachtes Verfahren bei der kommunalen Wärmeplanung für Kommunen bis 10.000 Einwohner. Das wird jetzt erhöht auf 15.000 Einwohner.
Genau, das nennt man die kleine Wärmeplanung sozusagen. Und bis 15.000 Einwohner, Kommunen haben jetzt die Möglichkeit, den Aufwand zu reduzieren. Also die Bestandsanalysen müssen nicht ganz so detailliert sein beispielsweise. Und man braucht auch weniger Daten zur Wärmeplanung sammeln. Also Schornsteinfeger-Daten sind hier so ein Stichwort. Das ist bislang alles recht aufwendig gewesen, das einzusammeln. Das brauchen die kleinen Kommunen dann nicht mehr in dieser Form machen, wie es ursprünglich vorgesehen ist. Auch das die EU-Energieeffizienzrichtlinie EED, die soll mit dieser Gesetzesänderung ebenfalls umgesetzt werden. Dazu ist vorgesehen, dass Kommunen mit mehr als 45.000 Einwohnern neben einer Wärmeplanung auch eine Kälteplanung vorlegen müssen. Das ist vielleicht nochmal ein interessantes Detail an der Stelle.
Ich habe vielleicht als kurze Ergänzung, ich habe mal versucht zu gucken, wie viele Kommunen haben wir eigentlich mit weniger als 10.000 Einwohnern. Also insgesamt gibt es in Deutschland wohl so zwischen 10.000 und 11.000 Kommunen. Eine Zahl, die ich gefunden habe, sind 10.700. Davon haben nach unterschiedlichen statistischen Angaben so rund 6.700 weniger als 10.000 Einwohner. Das wären dann so 62%. Und durch die Verschiebung in dem Wärmeplanungsgesetz werden jetzt eher so 70% der Kommunen von den komplexeren Verfahren befreit. Also es ist eine gewisse Verschiebung, macht aber auch nicht den Riesenanteil aus. Dann lass uns doch mal noch auf weitere Themen gucken, bei denen sich eigentlich erstmal weniger getan hat. Also wirklich im Prinzip wenig bis nichts getan hat sich beim EEG und beim Netzpaket, zumindest den offiziellen Verlautbarungen zu folgen. Da wird hinter den Kulissen noch verhandelt. Beide hängen quasi in der Ressortabstimmung zwischen Union und SPD fest. Beim EEG geht es da vor allem um die Streichung der EEG-Förderung für kleine Solaranlagen, beim Netzpaket um das umstrittene Konzept des Redispatch-Vorbereitungs Vorbehalts, bei dem viele sagen, das führt zu einer erneuerbaren Ausbaubremse. Da hat sich also jetzt in den zurückliegenden Tagen weniger getan. Immer noch in der Ressortabstimmung ist auch das Gebäudemodernisierungsgesetz. Aber da hat sich jetzt einiges getan. Ich kann sagen, ich habe gestern Abend begonnen, den Podcast vorzubereiten. Das hat sich dann über Nacht, hat sich da ein bisschen was geändert. Tatsächlich, denn beim Gebäudemodernisierungsgesetz gibt es jetzt erste Konkretisierung. Das hing noch in der Ressortabstimmung, weil die SPD darauf gedrungen hat, dass es einen klaren Schutz für Mieter vor steigenden Gaskosten geben soll. Und da gibt es jetzt Eckpunkte, wie das geregelt werden soll.
Genau, da scheint der Knoten durchgeschlagen. Also gestern kam schon die Nachricht, dass die Fristen im bisherigen Gebäudeenergiegesetz verschoben werden sollen. Das Problem ist ja, dass wenn sich nichts tut, das neue Gesetz noch nicht vorliegt und es sollte ja eigentlich schon längst im Kabinett sein, wird jetzt wahrscheinlich erst im Mai soweit sein, dass dann ab dem 1. Juli die neuen Regeln nach dem alten Habeck'schen Gesetz gelten. Also ich will sagen, der strenge, in Anführungszeichen, 65% erneuerbaren Passus für neue Heizung, der würde wirksam werden. Und das ist ja genau das, was vor allen Dingen die Unionsseite kappen möchte. Und da möchte man jetzt gegensteuern, weil man eben noch nicht so weit ist, indem man die Fristen verlängert vom 30. Juni auf den 31. Oktober, um eben das neue Gesetz fertig zu haben, bevor diese Regel einsetzt. Der Knackpunkt, Mieterschutz, ja, die SPD, die hat darauf gedrungen, dass man da eine Regelung findet, damit bei der neuen Regelung nicht einfach die Vermieter sagen, ich baue das Billigste ein, das ist eine fossile Heizung und interessiert mich ja nicht, weil der Vermieter muss die steigenden Kosten in diesem Zusammenhang tragen, auch die für Biotreppe, Biogas und so weiter. Und da hat man sich jetzt geeinigt, dass dieses Kostenrisiko zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt werden soll. Das kam heute mit auch einem einseitigen Papier, was kursierte. Und Plan ist eben jetzt, dass wenn eine neue fossile Heizung eingebaut wird, auch der Vermieter an den Netzentgelten und an den Biobrennstoffen beteiligt wird und auch an den CO2-Kosten. Dass die Regelung betrifft dann alle bestehenden und künftigen Mietverhältnisse nach einem Heizungstausch. Es gibt aber auch eine interessante Einschränkung, die ist noch nicht ausformuliert. Es wird dann, wie andere Dinge, auch im parlamentarischen Verfahren jetzt noch stattfinden. Das ist eine Härtefallklausel für unmodernisierte Gebäude mit besonders niedrigen Mieten. Das hat wohl die Unionsseite da noch so reingebracht nach dem Motto, vermieten muss sich auch weiterhin lohnen, auch sagen wir mal bei der günstigen alten Platte.
Beim CO2-Preis, bei der Wärmeversorgung, da gibt es so eine Regelung schon, so eine CO2-Kostenaufteilung. Je nach Energieklasse der Gebäude trägt der Vermieter höhere Kosten oder bei besonders effizienten Gebäuden liegt der Mieteranteil höher. Aber das wird jetzt ausgeweitet und das ist interessant. Ne? Also einerseits auf den Biogasanteil in künftigen Gasheizungen und auch auf die Netzentgelte. Und das ist schon spannend. Also das hatten wir so bisher noch nicht.
Genau. Das ist wirklich ein Novum, dass bei den Gasnetzentgelten der Vermieter jetzt auch zur Kasse gebeten werden soll. Die ersten Reaktionen aus der Wohnungswirtschaft sind auch ja nicht gerade positiv, um das mal freundlich auszudrücken. Von den Großen hören wir, ja, wir sind eh auf dem Weg tatsächlich. Wenn wir Sachen austauschen, gehen wir schon, wenn es sich kostentechnisch darstellen lassen kann, in Richtung Fernwärme und Großwärmepumpe. Aber vor allem bei den kleinen Vermietern. Da sind ja kleinere Mehrfamilienhäuser oder private Vermieter. Da ist es ja oft so, dass vielleicht nur 3-4 Wohnungen in so einem Haus drin sind, da womöglich eine alte Gasheizung steht, eine Großwärmepumpe deutlich teurer wäre als bisher und so dann oft dann noch auf die Gaslösung zumindest zurückgegriffen werden könnte. Und jetzt ist halt der Plan, dass tatsächlich auch die Vermieter, die kleinen Vermieter, sich bei den Gasnetzentgeltkosten hälftig beteiligen. Und da ist der Unmut sehr hoch. Also Haus und Grund, das ist ja ein klassischer Vertrag, aus dem Bereich, die haben gesagt, dann können wir unser Geschäftsmodell mehr oder weniger einmotten. Also da ist wirklich harte Kritik zu hören. Auch bei den großen Verbänden ist es so, dass sie vor allem auf die Betroffenheit der kleineren Vermieter hinweisen. Jetzt muss man noch schauen mit der Härtefallregelung, wie weit das greift. Der Deutsche Mieterschutzbund, der jubelt so ein Stück weit und sagt, wir pochen jetzt aber darauf, dass diese Aussage auch tatsächlich ins Gesetz gegossen wird, dass sich das so auch in dem Gesetzestext wiederfindet. Da gilt es jetzt erstmal abzuwarten, wie die Härtefallregelung wirklich ins Gesetz findet und was die CDU dann noch aus ihrer Sicht da durchgesetzt hat. Die SPD jubelt, also Herr Mürsch hat auch gesagt, wenn Vermieter fossile Fakten schaffen, dann müssen sie auch ökonomisch dafür die Verantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, ein schönes Zitat, was es auch ausdrückt. Wir erinnern uns, die Biotreppe, die ja kommen soll, für wenn man tatsächlich auf die Gasheizung nochmal zurückgreift ab 2029, da wird es 3 oder 4 Stufen geben, insgesamt 4. Bei der ersten Durchsicht konnten wir jetzt auch noch keine Zahlen finden, wie hoch jetzt dann der Biomethananteil oder der Wasserstoffanteil später sein soll. Aber auch da ist natürlich viel Fantasie gefragt, was heißt das jetzt eigentlich finanziell für die Betroffenen? Weil wenn jetzt 20% Biomethan beigemischt werden muss oder 10 erst am Anfang und es steigt dann schrittweise, dann können das deutlich höhere Kosten sein. Jetzt ist der Biomethanpreis noch nicht so hoch, aber wenn die Nachfrage steigt, das wissen wir alle, dann steigt auch der Preis. Und da ist halt die Frage, auf was kommt, müssen sich die Vermieter jetzt einstellen?
Ich habe es für mich selber mal angefangen durchzurechnen, aber ich bin gar nicht mehr ganz bis zum Ende gekommen. Aber ich habe es einfach mal für den CO2-Preis geguckt, weil es diese Regelung ja ohnehin schon gibt. Wir haben in unserer Familienwohnung so einen jährlichen Erdgasverbrauch von 11.000 Kilowattstunden und da machen die CO2-Kosten so vielleicht 120 Euro aus. Also theoretisch könnte ich jetzt von meinem Vermieter dann 60 Euro zurückverlangen, in dem Fall, dass die Heizung gewechselt werden würde und die neue Gesetzgebung dann entsprechend in Kraft tritt. Aber kommt natürlich noch was dazu. Die Netzentgelte, dann erhöht sich das nochmal. Klar, und der Biogasanteil, da lassen sich die Kosten heute noch nicht abschätzen. Wir werden mit einem geringen Anteil wahrscheinlich erstmal in die Biotreppe einsteigen, aber er soll dann eben anwachsen. Und dann kann da schon ein größerer Betrag draus werden. Klar, die Klage von Haus und Grund, ich würde mal sagen, klappern gehört zum Geschäft, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Allerdings, es ist halt auch nochmal eine Steuerungswirkung, weil jeder Vermietende muss sich jetzt natürlich überlegen, gehe ich diesen Pfad? Und ich glaube tatsächlich, na, dadurch, dass dieses Gesetz jetzt hier an der Stelle nochmal konkretisiert wird, kann natürlich schon auch nochmal ein weiterer Schub eher in Richtung Wärmepumpe entstehen und eben dann doch weg von der Neuinvestition in eine Gasheizung, weil sich auch manche Kosten da, glaube ich, nicht so ganz absehen lassen. Also darf man gespannt sein, wie sich das auswirkt.
Ja, genau. Bei den Gasnetzentgelten ist es ja die große Glaskugel. Da gibt es ja Meinungen, die gehen stark nach oben, je weniger Netzkunden am Netz sind. Eine seriöse Abschätzung können wir, glaube ich, alle nicht jetzt 2026 im April machen. Aber in der Tat wird es natürlich nach oben gehen. Und da ist halt auch die große Fragezeichen, lässt sich ein Vermieter darauf ein, auf dieses Risiko? Steigen die Gasnetzentgelte? Muss er dann wirklich womöglich die Hälfte tragen? Und ich denke, das ist ein starker Hebel, wie du schon gesagt hast.
Ja, mein Gefühl ist, dass neben der Lenkungswirkung durch die Kosten eventuell auch eine Lenkungswirkung durch die Bürokratie stattfindet, die damit vielleicht einhergeht mit der Regelung, so wie sie jetzt geplant ist. Also für mich hört sich das schon nach relativ komplizierten bürokratischen Regeln nach Aufwand auch letztlich für Mieter, Vermieter und so weiter an. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber ist vielleicht ein Argument dann auch.
Bleibt natürlich auch abzuwarten, ob das der Vorschlag, der jetzt so zwischen den Regierungsparteien erstmal verständigt worden ist, ob er tatsächlich dann auch so durch das gesamte Gesetzgebungsverfahren durchkommt. Da liegt ja noch einiges vor uns, aber der Zeitdruck ist klar. Die Koalition hat sich jetzt nochmal zusätzliche Zeit erkauft. Du hast es gesagt, durch eine nachträgliche Änderung des immer noch bestehenden Gebäudeenergiegesetzes vom 1. Juli jetzt erstmal auf den 1. November. Das zeigt ja auch schon, dass die Regierung erstmal noch nicht ausgeht, dass dieses Gesetz sehr schnell den Gesetzgebungsprozess durchläuft. So hat man sich über den Sommer über noch mal Zeit erkauft, um das Gesetz dann über die Ziellinie zu bringen. Prima, dann erstmal vielen Dank für dieses, ja, ich hatte zwar anfangs gesagt, kurze Update, aber natürlich bei so vielen Gesetzen ist es ein bisschen ausführlicher. Und dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal den Deckel drauf und geben kurz ab für einen Veranstaltungshinweis.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate-Forum Industry meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Melden Sie sich jetzt an unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Okay, und dann sind wir zurück und kommen von Berlin nach Bonn, denn nicht nur im Energiegesetzgebungsbereich tut sich ganz viel, sondern auch im Regulierungsbereich. Die Bundesnetzagentur ist dabei, die gesamte Netzentgeltstruktur neu zu sortieren. Ziel ist es, die Netzentgelte und deren Struktur an die Erfordernisse der Energiewende stärker anzupassen, als es bisher der Fall ist. Seit Dezember haben dazu jetzt zahlreiche Expertenworkshops stattgefunden. Bisher 6 an der Zahl zu unterschiedlichen Anpassungen der Netzentgeltstruktur. Dynamische Netzentgelte, Einspeiseentgelte, Speicherentgelte, da wurde intensiv mit der Branche diskutiert. Just heute, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, findet jetzt auch nochmal ein Workshop zu den Industrienetzentgelten statt. Und wir haben in dieser Woche ein Interview veröffentlicht mit Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, mit Barbie Haller. Und die hat uns einige Einblicke in die aktuellen Überlegungen der Bundesnetzagentur gegeben.
Ja, dann erzähl doch mal. Ich glaube, du hast ja zusammen mit dem Ron mit ihr gesprochen. Ich glaube, sie hat klare Botschaften gesendet.
Ja und nein. Also ich denke eigentlich schon. Also man konnte aus dem, was sie gesagt hat, relativ viel rauslesen. Allerdings hat sie auch immer wieder darauf verwiesen, dass die Bundesnetzagentur jetzt ganz viele Positionen und Stellungnahmen erstmal eingesammelt hat und jetzt an ihrem Festlegungsentwurf arbeitet. Den will sie bis Ende Mai veröffentlichen. Aber man konnte doch schon einiges rauslesen, denn in den bisherigen Workshops und den ganzen Diskussionen, die darum drumherum stattgefunden haben, gab es schon einige starke Kritikpunkte. Und ein starker Kritikpunkt war unter anderem der Vorschlag der Bundesnetzagentur, künftig dynamische Netzentgelte einzuführen. Und da war in dem Interview sehr deutlich zu merken, dass die Bundesnetzagentur sich davon nicht abbringen lassen will, weil sie absolut die Erfordernis sehen, die Netzentgeltstruktur stärker an die Volatilität des Stromsystems anzupassen. Und sie sehen dynamische Netzentgelte als zentrales Mittel, die Systemkosten zu senken. Das ist ja auch das Ziel der Bundesregierung, der Bundeswirtschaftsministerin. Das ist im Energiewendemonitoring klar vorgegeben. Und an der Stelle will sich die Bundesnetzagentur definitiv nicht abbringen lassen. Und Barbie Haller hat uns auch so kleinere Einblicke gegeben. Wie könnte das Ganze denn stattfinden? Sie hat deutlich gemacht, ja, wir haben natürlich die Kritik zum Beispiel der Verteilnetzbetreiber vernommen. Die haben über eine hohe Komplexität dieser dynamischen Netzentgelte geklagt und gesagt, boah, das würde uns vor große Herausforderungen stellen. Deshalb sollen diese dynamischen Netzentgelte jetzt erstmal auf den höheren Spannungsebenen, also beginnend wahrscheinlich bei den Übertragungsnetzen, starten und auch nur für Speicher gelten. Und dann soll es schrittweise runtergehen auf andere Spannungsebenen, auf andere Technologien. Barbie Haller hat keine Zahlen, keine Jahre genannt, aber ich glaube eher, dass das ein Prozess von mehreren Jahren ist.
Das heißt, wir schauen wahrscheinlich eher auf die 2030er Jahre und da wahrscheinlich auch eher auf die Mitte statt auf den Anfang. Das heißt, es ist erstmal eine gute Nachricht tatsächlich für die Verteilnetzbetreiber, dass sie eine kleine Schonfrist nochmal bekommen und sich da vielleicht auf das neue komplexe System vorbereiten können. Du hast ja auch gesagt, auch bei den Industrienetzentgelten soll sich einiges tun. Industriekunden sollen tatsächlich lernen, ihre Kapazität oder das, was sie im Netz brauchen, besser einzuschätzen. Auch dafür ist eine längere Vorbereitungszeit nötig. Da kam auch schon jetzt in der Woche mit einem Papier nochmal die Botschaft, wir sehen die Probleme, wir sehen die Umsetzungsschwierigkeiten, wir denken da nochmal grundsätzlich drüber nach, aber dass es in diese Richtung gehen soll, also dass Netzentgelte nicht dumm bleiben dürfen, sondern dass sie einfach eine Lenkungswirkung, aber neben der Anreiz, neben der Finanzierungswirkung haben müssen, das ist, glaube ich, ganz klar herausgekommen.
Ich glaube, das hört man immer wieder raus. Also die Bundesnetzagentur macht diese umfangreichen Konsultationen nicht zum Spaß und Zeitvertreib, sondern sie will schon auch die Positionen einholen und darauf eingehen. Das zeigt sich bei der Diskussion um die dynamischen Netzentgelte, dass sie jetzt erstmal nicht auf Verteilnetzebene kommen. Das zeigt sich möglicherweise auch bei der Diskussion um die fortwährende Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher. Die gilt noch für Projekte, die bis August August 2029 ans Netz gehen. Und da gab es in diesen Workshops ja, gewisse Fragezeichen dahinter. Die Bundesnetzagentur hat argumentiert, wenn wir jetzt den ganzen Netzentgeltrahmen neu machen, dann ist nicht gesagt, dass diese Netzentgeltbefreiung auch noch Fortbestand hat. Vielleicht ist dann schon ab Anfang 2029 eine Neuregelung da. Barbie Halle hat sich da an der Stelle nicht ganz so in die Karten gucken lassen, aber sie hat gesagt, natürlich versteht sie die Argumente von Unternehmen, die Investitionsentscheidungen getroffen haben und jetzt schon bei der Realisierung ihrer Projekte sind. Sie hat auch sehr deutlich gemacht, dass es überhaupt nicht die Absicht der Bundesnetzagentur wäre, einen Fadenriss im Batteriespeichermarkt herbeizuführen durch Neuregelung. Da war sie sehr deutlich, dass sie in Batteriespeicher eine ganz wichtige Technologie für die Energiewende sieht und ich finde, es klang durchaus danach, dass es da wahrscheinlich auch nochmal einen Kompromiss gibt. Sie hat bei der Neuregelung der Speicherentgelte den Zeitraum 2029 oder 2030 genannt, also könnte auch sein, dass die Regelung da erst 2030 in Kraft treten und da dann auch dann diese Entgeltbefreiung bis August 29 noch ihren Bestand hätte. Sie hat aber auch betont, niemand muss Angst haben vor Speicherentgelten, weil die sollen so ausgestaltet werden, dass Speicherbetreiber auch die Möglichkeit haben, mehr Erlöse zu erzielen. Also die Idee dahinter ist ja tatsächlich, dass Speicherbetreiber die Fahrweise ihrer Anlagen an Bedürfnisse des Netzes anpassen und dann können sie auch einen Bonus zum Beispiel kriegen, wenn es dem Netzbetreiber gerade dient. Und das hat sie auch deutlich gemacht. Keine einseitige Belastung, es sollen auch Erlösmöglichkeiten dabei sein. Und sie ist auch nochmal auf das Thema FCAs, also flexible Netzanschlussverträge eingegangen. Da hat sie auch eine große Tür aufgemacht, hat gesagt, das ist ein Lösungsweg, den die Bundesnetzagentur sehr befürwortet. Und vielleicht kommt auch im Verbund mit FCAs eine Regelung, mit der die Speicherbetreiber gut leben könnten.
Ich glaube, neben den Speicherbetreibern ist es ja auch ein Punkt, den die Elektrolysebetreiber umtreibt, tatsächlich die großen Projekte planen. Da ist natürlich auch viel Unmut da, wenn man einen großen Elektrolyseur hinstellt. War man ja zumindest bei den IPCEI-Projekten, also bei den von der EU geförderten oder von Deutschland geförderten Projekten davon ausgegangen, dass man eine Netzentgeltbefreiung durchbekommt und diese Baustelle nicht noch dann abzuarbeiten hat. Auch da wird man jetzt gespannt sein, ob jetzt die Elektrolyseure tatsächlich betroffen sein sind oder ob die tatsächlich auf den Vertrauensschutz bauen können, dass zumindest die IPCEI-Projekte keine Netzentgelte zahlen müssen.
Und vielleicht nicht ganz so gute Botschaften kamen für die Erzeuger, denn auf der Agenda der Bundesnetzagentur stehen neben Baukostenzuschüssen, die eine sinnvolle Lokalisierung neuer Erzeugungsanlagen bewirken sollen. Auch das Thema Einspeiseentgelte. Ja, EEG-Anlagen, erneuerbaren Anlagen sind mittlerweile durchaus ja ein wesentlicher Treiber der Netzkosten, der Netzausbaukosten. Deshalb die Idee, diese auch künftig stärker an der Finanzierung der Netze zu beteiligen. Eben dieses eine Instrument könnten Baukostenzuschüsse sein. Ein anderes Instrument könnten Einspeiseentgelte sein. Und das klang durchaus an, dass die Bundesnetzagentur alle beide Themen noch stark auf der Agenda hat und dass es nicht das eine oder das andere werden soll, sondern es klingt so, das wird ein ziemlich umfangreicher Instrumentenkasten. Die Bundesnetzagentur ist ja eingestiegen, eigentlich mit dem Ziel, alles soll einfacher werden. Ja, das darf man, ne, da muss man drauf gucken, ob dieses Ziel wirklich erreicht wird. Klar ist, der Grundgedanke ist absolut nachvollziehbar. Die Netzentgeltstruktur, so wie sie aktuell ist, passt nicht mehr zu den Anforderungen der Energiewende. Da muss sich einiges tun. Aber eine neue Komplexität kommt auf jeden Fall auch mit rein. Dann haben wir noch ein letztes Thema, auf das wir gucken wollten. Michaela, du warst nämlich unterwegs in dieser Woche und jetzt waren wir in Berlin, wir waren in Bonn. Jetzt kommt eine Stadt ohne B. Du warst in Kassel auf den Fachtagen Fernwärme. Ja, mal der Fernwärmebranche aufs Gemüt geschaut. Wir haben ja gerade über die Neuerung auch beim Gebäudemodernisierungsgesetz gesprochen. Die waren da natürlich noch nicht ganz aktuell, aber klar, die Eckpunkte und die Zielrichtung der neuen Wärmewende-Gesetzgebung, die waren ja schon klar. Wie war denn so die Stimmung bei der Wärmebranche?
Ja, ich vermute, sie wäre noch besser gewesen, wenn sie jetzt die Eckpunkte da wahrscheinlich schon auf dem Tisch gelegen haben könnten. Waren sie jetzt aber nicht. Also mal kurz Kassel, das ist eine Veranstaltung, die der AGFW meistens mit einem Stadtwerk gemeinsam ausrichtet. Das ist so das Klassentreffen der Fernwärmebranche, könnte man sagen. Vom Umfang 1000 Besucher. Es gibt auch noch eine Ausstellung, also 50 Aussteller. Das geht von Rohrhersteller, Leute, die Software herstellen, wie man Wärme oder Fernwärme günstiger steuern kann, bis zur Leckagesuche, bis zu ganz technischen Themen, aber natürlich auch die großen wirtschaftlichen Fragen. Welche Rolle spielt Fernwärme bei der Wärmewende. Aktuell sind wir ungefähr bei 15%. Viele Stadtwerke und Kommunen planen ja durch die Wärmeplanung große Schritte auch. Große Städte wie Leipzig zum Beispiel von 30% auf 50%. Da war jetzt auch ein Vertreter von den Stadtwerken Leipzig da, der einfach mal erzählt hat, was heißt das denn jetzt für den Vertrieb, wenn ich mein Fernwärmenetz innerhalb von wenigen Jahren mit industrieller Abwärme zum Beispiel total vergrüne, neue Chancen habe und neue Kunden sehr schnell auch ins Netz anschließen möchte, weil ich habe ja große Investitionskosten und muss die auch umlegen können. Und da ist viel Arbeit wirklich bei den Unternehmen gefragt. Also der ganze Vertrieb muss neu denken. Früher war es, glaube ich, eher so, dass einzelne Vertriebsmitarbeiter dann die Nachfrage eines Kunden weitergereicht haben, im Netz gesprochen haben. Wir haben dann einen interessierten Kunden. Oh, können wir den anschließen oder nicht? Was kostet das? Wie wird der Vertrag ausgestaltet? Jetzt ist es eher so, dass ganze neue Straßenzüge erschlossen werden. Das bedeutet natürlich neue Anforderungen im Vertrieb. Es geht Richtung Kaltakquise. Man muss mit Menschen sprechen, die noch nie in ihrem Leben was von Fernwärme oder nicht viel von Fernwärme gehört haben. Außer den schlimmen Überschriften in der Zeitung, da kommen ja immer große Fernwärmepreisschocks. Je nachdem, welche Lokalzeitung da berichtet, ist da ja auch sehr viel Stimmung tatsächlich mit an Bord. Das war auch ein großes Thema auf der Tagung. Wie gestalte ich meine Preisgleitklauseln clever und vernünftig aus, damit eben diese schlechten Schlagzeilen eben nicht auf mein Unternehmen einprasseln. Und das zweite große Thema ist natürlich, wir haben eine Vergrünung der Fernwärme, das wird auch Geld kosten, da muss man ja auch ehrlich sein. Wie bilde ich das in meinen Verträgen gut ab? Weil viele Verträge haben halt diesen Erdgaspreisindex jetzt noch drin. Jetzt sind wir nun mal in Zeiten des Iran-Kriegs, die Erdgaspreise explodieren. Das heißt, das kommt immer mit einer gewaltigen Zeitverzögerung erst bei den Kunden an. Wir erinnern uns zurück an die Gaskrise, als dann 2022 und 2023 bei den Gaskunden die große Alarmstimmung war. Bei den Fernwärmeversorgern kam das alles mit einem Jahr Verzögerung oder sogar noch später an. Und dann ist das Verständnis der Kunden natürlich auch nicht mehr so hoch. Wieso habe ich jetzt eine Rechnung, die jetzt 20% plus irgendwie draufsteht, was natürlich je nachdem, in welchem Objekt man wohnt, eine deutliche Kostensteigerung ist. Da ist viel Kommunikation gefragt, auch viel Verständnis, wie kann ich diese Preisgleitklauseln ändern, um auch diese grüneren Verträge und auch die Investitionskosten, die ich ja habe für eine grüne Fernwärme, da besser abzubilden. Das waren so die zwei Riesenthemen, kann man vielleicht sagen.
Wie ist denn dann so der Eindruck? Du hast über den Fernwärmevertrieb gesprochen. Wir hatten ja eine Phase rund um das Gebäudeenergiegesetz, dass die Fernwärme dann als der große Heilsbringer galt. Alle haben gehofft, oh Gott, hoffentlich kommt die Fernwärme zu meinem Gebäude. Das wird in den Kommunen ja jetzt intensiv geplant. Wir haben gerade über die Wärmeplanung der kleineren Kommunen gesprochen. Die größeren Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis zur Mitte dieses Jahres dann ihre kommunalen Wärmeplanungen abschließen. Auf der anderen Seite hast du aber auch von den Überschriften in den Medien gesprochen, teure Fernwärme, grüne Fernwärme wird teurer als wahrscheinlich die, die wir bisher hatten. Wie läuft das denn so? Also ist die Begeisterung noch so groß? Konntest du das irgendwie raushören? Werden die Diskussionen da um die Fernwärme jetzt schwieriger?
Die Diskussionen sind schwierig. Also das Gebäudemodernisierungsgesetz macht ja jetzt eine neue Tür wieder auf. Also man kann sagen, also diese Fernwärmetagung findet alle 2 Jahre statt. Vor 2 Jahren war die Stimmung deutlich positiver. Da war so ein richtiger Aufschwung zu spüren. Die Kommunen machen was. Gaspreiskrise war nochmal da. Es passiert was, es tut sich was. Und dann macht die Bundesregierung doch wieder die Tür für die Gasheizung auf. Und da ist das Entsetzen natürlich erstmal groß bei den Fernwärmevertrieben. Ich sage, wir haben jetzt Investitionen und unseren Gesellschaft an den Städten und Kommunen jetzt verklickert. Wir müssen investieren. Wir wollen Netze ausbauen. Und jetzt macht uns Berlin wieder hier einen Strich durch die Rechnung, indem die sagen, hier die Gasheizung darf jetzt doch wieder das Mittel der Wahl werden. Da war das Entsetzen groß. Wie gesagt, das war jetzt vor dem Entwurf, den wir jetzt heute auf dem Tisch liegen haben. Vielleicht wird es ein bisschen schwieriger jetzt auch wieder und vielleicht denkt der eine oder andere Vermieter jetzt doch nochmal in Richtung eher Fernwärme um. Es ist natürlich auch nicht in allen Teilen einer Stadt auch die Möglichkeit, ein Fernwärmesystem anzuschließen. Die schauen halt wirklich genau hin. Wenn eine große Trasse erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer irgendwo hingeführt werden muss, um einen Stadtteil anzuschließen, dann ist das schlicht nicht wirtschaftlich. Und da hat man natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht eine Frustration des Kunden, der vielleicht sagt, ich möchte jetzt eben nicht in die Wärmepumpe investieren. Ich würde mich jetzt bei der Fernwärme anschließen. Aber die Karten, die die Versorger jetzt aufmalen, können halt nur das abbilden, was sich wirtschaftlich darstellen lässt. Und da ist teilweise heißt Frustration dabei, teilweise auch Freude. Aber natürlich gucken nicht alle auch positiv auf diese Fernwärme. Es ist ein ganz gemischtes Blick. Ich glaube, der Vertrieb selbst ist sehr mühsam. Stadtwerkevertreter in Leipzig hat da so einen Einblick gegeben, was es wirklich heißt, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Man muss sich vor Ort hinsetzen, eine Vollkostenrechnung durchführen. Was kostet die, würde mich die Wärmepumpe kosten? Was kostet mich die Fernwärme? Und solche Gespräche sind natürlich mit großen Wohnungsbaugesellschaften sehr viel einfacher als mit kleinen Hauseigentümergemeinschaften. Die tagen einmal im Jahr womöglich nur. Man hat einen, der vielleicht sehr skeptisch drin sitzt, der dann in dieser Versammlung drin sitzt. Und da ist viel Überzeugungsarbeit nötig, weil man muss sich das schon vorstellen, so ein Mehrfamilienhaus, das geht in den fünfstelligen Bereich, die Kosten. Da muss man schon gute Argumente parat haben, dass man die Fernwärme attraktiv verkauft.
Ja, interessant auf jeden Fall zu hören, weil Carsten und ich, wir sind ja hier in Berlin. Wir gucken natürlich immer auf die großen politischen Ebenen und das ist spannend zu hören, wie die Praxis dann eigentlich darauf guckt und wie die Auswirkungen sind. Die neuen Gesetzgebung, gerade um das Gebäudemodernisierungsgesetz, wird ja möglicherweise auch Auswirkungen auf die kommunale Wärmeplanung in der einen oder anderen Stadt nochmal haben. Also vielleicht denkt der eine oder andere doch noch um. Ja, schwierig dann eine verlässliche Planung zu machen.
Immerhin eine kleine gute Nachricht für die Fernwärme gab es dann vielleicht diese Woche aus Berlin mit der Präsentation der Haushaltseckpunkte 2026. Es ist ja eine Anhebung der BEW-Förderung geplant. Das kann ja vielleicht dann doch auch einen kleinen Schub geben, mal aus Berlin.
Okay, super. Mit guten Nachrichten enden wir natürlich am allerliebsten, vor allem wenn ein Feiertag vor uns ist. Und da wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal ein schönes, langes Wochenende. Ich habe heute schon ein paar Mal gehört, man sagt, tanz gut rein. Ich weiß schon, ich komme heute Abend nicht zum Tanzen, aber wer tanzen mag, viel Spaß dabei. Alle anderen eine schöne, gute Erholung. Vielleicht hören Sie den Podcast auch einfach am Wochenende. Jetzt ist am Wochenende ja noch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.